Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN und mit mir hier in unserem Studio, wie immer, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, grüße dich.
Ja, moin Niklas.
Moin, ich bin wieder zurück. Ich bin noch ein bisschen angegriffen, man hört es vielleicht. Ich hoffe, das hält hier durch bei dem, was wir alles zu besprechen haben sozusagen. Aber ich gebe mir mal Mühe, falls das zwischendurch mal ein bisschen angegriffen sein sollte, musst du übernehmen, weil ich denke, da hast du gar keine Probleme.
Ach, überhaupt nicht.
Das kriegen wir, glaube ich, hin.
Dann darf ich wenigstens offiziell monologisieren.
Ja, genau. Das ist immer gut, wenn der Podcast-Partner nicht mehr eingreifen kann. Wenn die Stimme es nicht mehr zulässt. Wir werden sehen. Nach dem 1:2 gegen Schalke 04 im Holsteinstadion, einer weiteren Niederlage, aber einem Hoffnungsschimmer, einer leichten Entwicklung, einer leichten Verbesserung, hinterlässt einen ein bisschen zwiegespalten, die ganze Geschichte.
Ja, also man ist, glaube ich, in solchen Situationen, wenn sich der erste Frust gelegt hat, nicht nur über das Schalke-Spiel oder die Niederlage gegen Schalke, sondern insgesamt über die Situation, ist man dann ab einem gewissen Zeitpunkt gut beraten, Realitäten versuchen zu erkennen und sich nicht von vorgefassten Meinungen, die man in sich getragen hat oder über Wochen in sich entwickelt hat, leiten zu lassen. Das ist jetzt hier nicht die ultimative Schönfärberei, die wir jetzt hier angehen oder die ich hier beschreibe, sondern es ist wirklich der Versuch, irgendwo darzustellen, wie die Situation sich tatsächlich gestaltet. Und zu dieser Situation über den den Ernst der Lage brauchen wir nicht zu diskutieren, das ist ja völlig klar. Aber machen wir nur mal einen Spaß, wir haben noch 12 Spiele, ne? 36 Punkte. Könnten am Ende 60 Punkte sein, ne? Dann bist du im Aufstiegsrennen dabei. Ne? Ist natürlich völliger Quatsch. Aber wenn einer nun übertrieben optimistisch ist, könnte er ja auch so rechnen. Also nur mal, also Scherz beiseite, die Lage ist natürlich brutal ernst, überhaupt kein Zweifel. Aber diese Diskussionen, die natürlich dann fokussiert sind in solchen Krisenzeiten, zumeist fokussiert sind auf den Cheftrainer, die würde ich jetzt an dieser Stelle nicht so teilen mögen. Mhm. Nicht, weil der sportliche Leiter Olaf Rebbe und auch der Aufsichtsrat sich für den Trainer ausgesprochen haben, für Marcel Rapp oder beziehungsweise ihm das Vertrauen. Das muss man natürlich im Fußball immer sagen. Ja. Klammer auf Zeit, ja, genau. Klammer zu, ausgesprochen
man
haben.
Man hat ja schon die Befürchtung, wenn man sagt, also wir stehen voll hinter dem Trainer und so, dass es zwei Wochen vorauswurft. Ne?
Genau, genau. Ja. Aber jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Da sind bestimmt in der Saison einige Dinge schiefgegangen und er hat einige Fehler gemacht, personell oder strategisch, however. Kommt man mit diesen beiden Desasterauftritten gegen Fürth 1:2 zu Hause und wir erinnern uns nur ungern 1:3 in Hannover, hätte auch deutlich höher ausgehen können, kommt nun ein Top-Team wie Schalke mit einem ehemaligen Weltklasse-Stürmer wie Edin Dzeko. Andi Förde war davor auch eine ganze Latte an Spielen, nicht siegreich, aber immerhin, die individuelle Qualität ist ja da nicht von der Hand zu weisen. So, dann gerätst du durch zwei Standards, auf die wir nachher noch, durch zwei Ecken, eine Standard-Diskussion, auf die wir nachher nochmal zurückkommen. In Rückstand 0:2, der Trainer volle Breitseite vorher in der Öffentlichkeit, was weiß ich, was alles diskutiert worden ist. Und da habe ich mir Sorgen gemacht zur Pause, weil ich dachte, das hätte schon zur Pause nicht 0:2 stehen müssen. Wir erinnern uns nur zu gerne an diese Monsterchance von Adrian Kapralik beim Stand von 0:1 aus 6 Metern frei, ohne Gegenspieler und muss seine Füße sortieren und das dauert so lange und dann schmeißt sich der Keeper Karius im Fuß. Also unglaublich, so ein Ding musst du einfach vollenden. Und dann geht's also mit dem 0:2 in die Kabinen. Und da habe ich mir echt Sorgen gemacht. Da habe ich gedacht, wenn jetzt irgendetwas zwischen Mannschaft und Trainer oder in irgendwelchen Interaktionen anderer Art nicht stimmt, dann ist jetzt der Zeitpunkt, wo man das eigentlich in Durchgang 2 deutlich sehen müsste, nämlich, dass da irgendwie ein Gebilde, was fragil ist, komplett auseinanderbröselt. Mhm. Und genau das ist eben nicht passiert. Dass da am Ende des Tages ein Unentschieden verdient für Holstein gewesen wäre, ohne dass das jetzt auch nur in Ansätzen eine Glanzleistung war. Da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Aber du stehst am Ende mit leeren Händen da, bist frustriert, weißt genau, das hätte auch anders ausgehen können, also besser ausgehen können, punktemäßig und ergebnismäßig. Und ich weiß nicht, an welcher Stelle man da jetzt dem Trainer einen Vorwurf machen kann.
Das verstehe ich nämlich auch nicht. Also du kannst sicherlich, ich glaube, es entzündet sich viel ja an Kaderzusammenstellung und an der Tatsache, dass man ganz offensichtlich die Entwicklungsfähigkeit beziehungsweise die Schnelligkeit dieser Entwicklung, dieser jungen und unbestreitbar hoch veranlagten Fußballer überschätzt hat. Und man, die sind einfach in dieser Lage nicht die richtigen, um in diesem harten Abstiegskampf in der zweiten Liga da uneingeschränkt zu bestehen. Ich glaube, das hat man falsch eingeschätzt. Daran entzündet sich viel. Das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Aber das ist ja nichts, was jetzt unter der Saison einen Trainerwechsel rechtfertigt nach irgendwelchen Spielergebnissen. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Und auch dieses, ganz ehrlich, wenn ich höre, dass es einen neuen Impuls braucht oder so, ne, krieg ich Pickel.
Ja.
Da krieg ich Ausschlag überall. Also das neue Impulse, was brauche ich denn für Impulse? Also und das ist das Erste, was brauche ich für Impulse als Spieler?
Ich hätte da eine Idee. Im Winter einen neuen Stürmer geholt zu haben, das wäre ein Impuls gewesen.
Ja, genau. Aber was brauche ich als Spieler für einen Impuls auf der Trainerposition unter der Saison? Also weiß ich nicht. Und wenn du dann noch hörst, dass von vielen Stimmen solche Leute gefordert werden wie Dieter Hecking oder so, das ist doch alles andere als ein Impuls.
Ja.
Also rückwärtsgewandter geht's doch gar nicht im Prinzip, ne?
Ohne die Qualitäten von Dieter Hecking.
Nein, darum geht es nicht. Aber zumal Dieter Hecking der einzige Zweitligatrainer ist, der entlassen worden ist und nach dessen Entlassung es besser lief.
Ja, genau.
Bei den anderen ist das nämlich nicht der Fall gewesen. Mhm. Zum Beispiel Düsseldorf und Magdeburg oder auch Fürth.
Mhm.
Außer der Doppelbelastung im Gehaltsetat hat da der Trainerwechsel überhaupt nichts gebracht. Ne? Mhm. Und deswegen kann ich dieses Gerede überhaupt nicht nachvollziehen. Tut mir leid.
Ja, da bin ich voll auf deiner Linie kann immer nur wieder sagen, wenn man jetzt keine Chancen kreiert, da gab es ja auch Spiele und ich sage ja, man kann auch bestimmt an vielen Details Kritik üben im Laufe der Saison, aber jetzt in dem Spiel fällt mir das irgendwie in gewisser Weise ein bisschen schwer. Das ist dann eine Qualitätsfrage, vielleicht was vorne anbelangt, die Abschlussgeschichten, auch eine Frage des Selbstvertrauens momentan. Das kennt jeder, der mal auf dem Bolzplatz gestanden hat. Wenn er ein paar Wochen nicht so erfolgreich gelaufen ist, dann geht nicht so vieles so einfach vom Fuß wie im umgekehrten Fall. Und es ist einfach, haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, ist einfach tatsächlich auch ein Problem der Kaderplanung. Ich will den Spielern gar nicht unterstellen, irgendwie, dass sie nicht dieses Potenzial besitzen, was die sportlich Verantwortlichen in ihnen sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Jonas Terkelsen gegen Schalke sehe, das war das ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt schon mal so ein Spiel abgeliefert hat, wo man den Eindruck hatte, der könnte das Ruder rumreißen. Kann mich jetzt nicht so erinnern, aber das kann auch natürlich an meinem schlechten Langzeitgedächtnis liegen irgendwo. Aber das war jedenfalls ein Auftritt, wo man dachte, hoppala, John Tolkien, genau das Gleiche, noch ein Ticken effektiver fast, aber auch super. Die beiden auf der linken Bahn haben das wirklich gut gemanagt da. Und da sieht man ja, dass da Potenzial vorhanden ist. Und jetzt gibt es natürlich diesen super Spruch von dem ehemaligen Kieler Sportchef Andreas Bornemann. Ich hole die Spieler, der Trainer muss sie zum Laufen bringen. Wenn ich natürlich dieses Motto als Berufsmotto pflege, was so krass natürlich nie gestimmt hat und jetzt bei St. Pauli sowieso schon nicht mehr stimmt, also was den Kollegen Bornemann anbelangt oder sowas, aber dann kann ich mich natürlich frei von jeglicher Kritik jetzt auch, was den sportlichen Leiter oder Geschäftsführer Sport anbelangt. Nein, das ist schon, sie sitzen in einem Boot. Mhm. Und wenn ich den einen kritisiere, kann ich den anderen gleich mitkritisieren. Der Marcel Rapp wird sich wahrscheinlich am meisten darüber ärgern, dass er diese hochveranlagten Spieler nicht schneller auf Kurs gebracht hat, was aber in der zweiten Liga, muss man auch ehrlichkeitshalber sagen, nicht ganz so einfach ist. Aber however, es hat ja in den Vorjahren super geklappt. Diesmal hat es mal nicht so geklappt. Mhm. Vielleicht, weil auch eben Leitfiguren fehlen, die jungen Spieler auf dem Rasen coachen. Da könnte man einen Kritikpunkt in der Kaderplanung ansetzen. Haben wir aber schon alles gemacht. Und ich sage jetzt, ist hier an der Stelle für mich auch irgendwo ein Break, weil ich habe einfach keine Lust mehr, jede Woche das Gleiche zu bereden. Wir wissen es jetzt, oder sonst, wer es noch nicht weiß, kann sich ja ältere Folgen nochmal anhören oder sonst diese nochmal. Das ist dann irgendwann auch genug. Und genug der Langeweile oder beziehungsweise die genug der Wiederholung, damit es nicht zu langweilig wird. Jetzt finde ich, ist es im ureigensten Interesse unserer Hörerschaft und auch in unserem Interesse, dass diese Kehrtwende, diese in der Tabelle so schnell wie möglich erfolgt, weil ich persönlich würde mich dann in der nächsten Saison deutlich mehr über Zweitliga-Fußball freuen als über Drittliga-Fußball ohne Mannschaften wie Wien, Wiesbaden beispielsweise. Schönen Gruß an der Stelle an unseren Ex-Manager Uwe Stöber, der die sportlichen Geschicke in Wiesbaden leitet, niedrig machen zu wollen, die Qualitäten der Wiener, aber Zweitliga-Fußball finde ich dann schon noch ein bisschen cooler irgendwo und das wäre mir schon sehr angenehm, abgesehen davon, dass...
Ja, aber ich glaube, dass das tatsächlich auch der Hebel sein muss,
ja,
nämlich diese nochmal zu verdeutlichen, was ein Abstieg aus dem Profifußball, also auch wenn man dritte Liga vielleicht auch als Profiliga bezeichnet, aber aus dem DFL-Kosmos, sagen wir es mal so, was das bedeuten würde. Und zwar sowohl für die einzelnen Karrieren der Spieler, also ich glaube, ihr habt das letzte Woche schon besprochen, Niklas und du, ich glaube, es hat keiner einen Vertrag für die dritte Liga, also da muss man erstmal gucken, ne? Aber auch was das für den Gesamtverein und die Mitarbeiter bedeutet, das ist immer dieses, was dann irgendwann rausgeholt wird, so dieses klassische, der klassische Geschäftsstellenmitarbeiter, so,
ja,
ne?
Ja.
Aber es ist ja tatsächlich so.
Ja, natürlich.
Also es ist jetzt nicht, dass Holstein nach dem Aufstieg in die zweite und auch nicht in die erste einen riesigen Apparat aufgebaut hat.
Naja, aber es ist deutlich mehr als früher.
Aber es ist mehr als früher und es ist natürlich alles auf diesen Profifußball ausgelegt.
Naja, nimm allein das Nachwuchsleistungszentrum,
ja,
ne?
Ja. So, also, und wenn du da halt, ich glaube, dass das ist, was du jetzt tun musst. Das allen vor Augen zu führen, was das bedeutet. Das ist der Impuls, den du vielleicht brauchst. Da wirklich nochmal mit Gesichtern verbunden das aufzeigen, was ein Abstieg in die dritte Liga bedeuten sollte und bedeuten könnte, wird, wie auch immer, und dass man daraus dann die Energie zieht, sich da jetzt in dieser verkorksten Saison bis zum Ende durchzubeißen.
Es muss einfach ein professioneller Schulterschluss, da muss jetzt keiner in Holstein-Bettwäsche schlafen von den Spielern irgendwie, das ist ja im Profigeschäft jetzt ohnehin irgendwie nicht die Regel und manchmal ist es ja sogar, das kennen wir aus Kiel natürlich auch, dass so die Profis sogar in Bettwäsche von anderen Clubs schlafen, das ist überhaupt kein Problem irgendwo, ne? Es geht einfach um den Beruf und um die Einstellung dazu und guck dir die athletischen Werte bei Holstein an, was willst du dem Trainer da oder dem Trainerstaff dafür einen Vorwurf machen, das sind Tiefenläufe, Sprints, Gesamtkilometerzahl, überall in der Spitze, wenn nicht sogar die absolute Spitze, also das ist eine Frage der Qualität und des Selbstvertrauens und das funktioniert im Moment nicht, kann aber natürlich, wenn dieser Silberstreif am Horizont dann vielleicht irgendwie ein gutes Signal, tatsächlich ein Signal ist, dann kann das ja schon am Samstag schon wieder anders aussehen.
Ja, und wenn du dir das anguckst, vielleicht das nochmal als Beispiel, also 9-mal ist es ja passiert, dass ein Bundesliga-Absteiger direkt durchgereicht wurde, auch aus der zweiten Liga abgestiegen ist, 2-mal St. Pauli zum Beispiel. 79 und 2003. Da hat er auch mit finanziellen Problemen zu tun. In beiden Fällen 2003 ist man durch dieses Retterspiel da gegen Bayern noch vor der Insolvenz gerettet worden, dann nach dem Abstieg. 1860 ist es passiert, Kickers Offenbach, Fortuna Düsseldorf. Was ich sehr interessant finde, SSV Ulm 2001, der Abstieg in die dritte Liga dann, war auch Bundesliga-Neuling 2 Jahre zuvor, hatte einen deutlich rasanteren Aufstieg hinter sich mit Ralf Rangnick damals aus der Regionalliga in die Bundesliga, hat dann ein Jahr Bundesliga gespielt, ist da unglücklich wieder abgestiegen. Und dann gab es einen großen Umbruch in der Mannschaft. Und man hat sich dann im Abstiegskampf der zweiten Liga dazu entschieden, den Erfolgstrainer an die Luft zu setzen, sozusagen. Martin Andermatt war das damals.
Mhm.
Und wollte dann so einen Impuls setzen, um da rauszukommen, weil eigentlich hatte man Ziel Wiederaufstieg ausgegeben. Der Interimstrainer war ein bisschen erfolgreicher, passte aber nicht, gefiel einem irgendwie nicht. Und dann hat man mit Hermann Gerland so einen alten Recken geholt, der dann aus 16 Spielen 14 Punkte geholt hat.
Ja,
und
mal,
da hat es überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Am Ende ging es dann wieder nochmal zurück. Auch Hermann Gerland hat das Ende der Saison nicht erlebt. Also da sieht man auch, dass das, es ist überhaupt keine Gelinggarantie. Ne?
Nein,
siehst du ja dieses Jahr auch. Düsseldorf mit Markus Anfang hat auch nicht funktioniert. Also und Ulm ist, wie gesagt, glaube ich, in der Vereinsgröße. Die waren damals auch der absolute Underdog, kleinster Verein in der Bundesliga und so weiter. Ein Jahr Bundesliga gespielt, abgestiegen, vielleicht so ein bisschen vergleichbar.
Mhm.
Und da hat es halt mit dem Trainerwechsel halt überhaupt nichts gebracht.
Mhm. Ja, das ich glaube es auch nicht, dass das was bringen würde. Vielleicht reden wir, wenn jetzt nochmal drei Niederlagen in Folge dazukommen und die Leistung, dann hat sich vieles von dem, was wir eben gesagt haben, dann auch ad hoc erübrigt. Aber das weiß Marcel Rapp selber auch. Der ist ja nun nicht irgendwie seit gestern erst im Profigeschäft tätig. Der ist seit Oktober 21. Wir müssen uns auch gerne mal daran erinnern. Irgendwie ist er hier schon in Kiel zugange. Gestern Abend, das zeigt auch die Verbundenheit wieder einmal mehr mit der Region, gestern Abend zum Nordderby im Handball nach Flensburg aufgebrochen, inklusive Umleitungsempfehlungen, wo er sich gefreut hat, mal Dörfer kennenzulernen, nochmal, an denen er vielleicht normalerweise nicht vorbeigekommen wäre durch die Sperrung der Hochbrücke eben. Und also drückt dann dem THW die Daumen also das passt alles wunderbar, auch wenn er nicht aus unseren Breiten kommt und man das auch immer auch noch hört, dass er gar nicht hier aus der Region kommt, aber er ist wirklich eingemeindet es wäre jetzt Blödsinn einfach noch großartig da Diskussionen drüber zu verschwenden. Gucken wir uns die nächsten Spiele an und fertig aus und 20 Euro ins Phrasenschwein, der Fußball ist Ergebnissport und nächste Woche scheint wieder die Sonne, heute scheint sie ja auch, hatte ich auch nicht mehr mitgerechnet und wenn dann noch die klirrende Kälte weggeht und die Störche ins Subtropenklima von Baden fliegen, dann kann ja vieles nur gut gehen und das tun sie übrigens schon einen Tag eher als normal. Die fahren nämlich schon oder fliegen schon am Donnerstag, also morgen fliegen sie schon los und normalerweise ist Anreisetag, denn wenn das Spiel am Samstag ist, erst am Freitag, aber vielleicht wollen sie diese Badehosentemperaturen von 6-7 Grad, selbst wenn es dann ein bisschen regnet, vielleicht wollen sie es einfach einen Tag länger genießen. Ist natürlich auch die Fokussierung auf ein derart wichtiges Spiel, ist natürlich, gehört auch dazu. Aber es ist auch vielleicht ein bisschen die Flucht vor der Kälte irgendwo hier. Ne? Also ich würde es begrüßen, wenn ich Spieler bin. Ja, lass uns jetzt an der Stelle mal einen harten Break machen da und dann kommen wir nochmal zum Schalke-Spiel zurück, da zu den Gegentoren nach Ecke. Es waren die Gegentreffer nach Ecken, die Nummer 4 und 5 in dieser Saison. Das ist jetzt kein Ruhmesblatt, aber jetzt auch keine alarmierende Zahl. Und da muss man auch ganz klar sagen, dass die, wie gesagt, Dzeko, hatten wir vorhin schon erwähnt, mit seinen Kopfballverlängerungen ist schwer zu verteidigen. Der Mann kann auch wahrscheinlich 50 sein oder sowas, also noch 5 Jahre älter als jetzt. Wird er immer noch cleverer sein als seine Gegenspieler. Wir haben mit dem Trainer darüber gesprochen, auch mit dem Teil der Spieler und alle waren sich einig, dass die eigentliche Kopfballverlängerung zu verteidigen ist schon schwierig, vor allem wenn du da so eine Kante und so einen abgeklärten Spieler wie Dzeko hast oder sowas. Fast wichtiger ist noch, aufmerksam zu sein, wo der Ball runterfällt im Strafraum und da hat man zweimal nicht so besonders gut agiert, um das mal milde zu formulieren, ist auch eine Frage der Qualität, weil du musst antizipieren, du musst handlungsschnell sein und da fehlt es dann vielleicht an der einen oder anderen Ecken Kante, aber gut, das war
ja aber das siehst du beim 0-1, finde ich, ne? Weil die Besetzung in der Box ist ja gut.
Ja, ja,
eben. Sieben Spieler da, aber es ist halt keiner, der so richtig dann...
reagieren zu spät, ne? Sie erahnen nicht, also Antizipation, was könnte da passieren? Und wenn, es ist aber auch wieder eine Geschichte, wenn es rund läuft oder sowas, ne? Ergebnistechnisch und tabellarisch, dann gehst du wahrscheinlich automatisiert anders in die Geschichte rein und bist eigentlich von Selbstvertrauen beseelt. Das kann jetzt gar nicht schief gehen. Aber diese 5 Tore sind kein Drama. Das ist jetzt nicht, wo man sagen könnte, oh, das ist jetzt der entscheidende Punkt, weshalb wir in Abstiegsgefahr geraten sind oder noch weiter in Abstiegsgefahr geraten. Wäre schon schön, wenn das ein bisschen, wenn die Arbeit von Standardtrainer Alexander Hahn sich ein bisschen besser noch auswirkt, aber okay. Genauso wie 3 Gegentore nach Freistößen, einer davon direkt, ist auch, was alarmierend ist und was krass ist, sind 7 Elfmeter. Das macht dann zusammen, summa summarum, 15 Gegentore nach ruhenden Bällen, wovon aber 7 Elfmeter sind. Und wenn du genau nimmst, kannst du sogar 17 sagen, dann gar nochmal 2 Gegentreffer nach irgendwie nach dem 5. Ball, nach einem Einwurf. Also gut, das zählen wir jetzt. Wir nehmen nur 15. Das ist aber bei 31 Gegentoren fast 50%, wenn meine mathematischen Kenntnisse mich nicht komplett im Stich lassen jetzt an dieser Stelle. Also however, 7 Elfmeter kassiert, davon der ein oder andere vielleicht ein bisschen strittig oder so, aber however, Uncleverness. Einfach stumpfe Uncleverness, wie Umut Turmschuh gegen Fürth. Genauso übrigens jetzt Ron Schallenberg von Schalke gegen...
Fast die gleiche Szene.
Genau das Gleiche. Ne? Also es trifft nicht nur jüngere Spieler, sondern auch erfahrene Kempen, die dann das Bein stehen lassen und sich wundern, dass der in den Strafraum eindringende Stürmer dann das sehr, sehr gerne annimmt, dieses Geschenk. Also Daran gilt es zu arbeiten. Na, das ist diese Gegentreffer, die machen madig, ne? Und naja.
Ja, vor allen Dingen, weil man halt ja über lange Strecken der Saison die Defensive so als Anker hatte, ne?
Ja, genau.
Vorne lief es die ganze Zeit nicht und dann war es aber so, defensiv war es stabil.
Ja.
War jetzt auch keine Betonabwehr, aber es war stabil. Mhm. Und da hat man sich dann wenigstens noch ein bisschen hochziehen können. Und jetzt hast du irgendwie in jedem Spiel sowas drinne.
Genau.
Und es ist ja auch Bäumchen wechselt dich, ne? In jedem Spiel ist es jemand anders,
genau,
der nicht auf der Höhe ist, so. Mhm. Und das ist natürlich, glaube ich, was gefühlsmäßig da jetzt nochmal mehr einreißt, weil das was ist, wo man sich drauf verlassen konnte vorher, ne? Mhm. Chancenverwertung bleibt so. Kapralik hast du angesprochen. Phil Harris in der zweiten Halbzeit. Wirklich.
Ohne Worte, echt.
Halbrechte Position, 8 Meter oder weiß ich nicht, den nicht mal aufs Tor zu bringen.
Ja, ja.
Oh, solche Dinger musst du machen.
Ja, da kommt eine Ecke noch selber, eine eigene Ecke, Nekitscher wird klärt, Kurucay auf der Linie, dann kommt natürlich. Aber das ist, wenn du am Tabellen im Keller stehst, fehlt dir dann auch das Glück.
Ja, klar.
Das ist halt so, das kann man auch nicht erklären. Ansonsten wird da wahrscheinlich Kurucay noch über den Spann rutschen auf der Linie und reintrudeln, der Versuch da von Nekic oder so. Aber es ist so, und da musst du jetzt durch, da musst du arbeiten, kämpfen und weiter daran glauben. Und ich meine.
Und das ist weiter daran glauben. Das ist nämlich das und nämlich auch weiter es versuchen. Mhm. Ich will jetzt nicht zum 85. Mal dieses Wayne Gretzky-Zitat hier bringen.
Ja, ja.
Aber es ist ja so, du musst es versuchen. Du musst auf die Hütte schießen. Du musst sie dann auch treffen, aber du musst es erstmal machen. Mhm. Und wenn du dir anguckst, dass die Störche nur in 55% ihrer Zweitligaspiele mehr als 10 Torschüsse haben.
Ja, das ist natürlich.
Ist das
dürftig.
Zu wenig?
Das ist dürftig.
Und das sind auch Schüsse neben das Tor. Ne?
Ja,
das sind Torschüsse, die ein Schuss, der das Ziel hat, das Tor zu treffen. Das ist der drittniedrigste Wert der Liga.
Ja.
Nur Greuther Fürth und der kommende Gegner KSC sind mit 50% da noch schlechter. Und 1,24x Goals pro Spiel, also diese erwarteten Tore, sind der zweitniedrigste Wert der Liga.
Ja,
da ist KSC minimal besser.
Hm.
Fürth ist da auch am Ende. Da liegt der Hase im Pfeffer.
Ja, ja, definitiv. Umso erstaunlicher, wie gesagt, da die Kaderplanung, dass man da im Wintertransferfenster nicht nochmal nachgelegt hat. Und zwar mit einer echten Soforthilfe, nicht mit einem Aldian Jakupovic, der ja vielleicht irgendwie als Entwicklungsstürmer irgendwann nochmal erfolgreich sein wird. Im Moment ist er das noch nicht und kann er vielleicht auch noch gar nicht mit seinen 19 Lenzen. Aber und bei einem Transferüberschuss von gut 8 Millionen Euro haben wir schon mehrfach thematisiert jetzt. Es macht einfach nur noch irgendwie gibt noch mehr Rätsel auf,
ja.
Warum man,
ja.
auch wenn man sagen muss, dass Steven Skripsky als Hoffnungsanker da oder Hoffnungsträger in der Offensive natürlich ein paar Tage nach, erst direkt quasi mit dem Ende des Transferperiode sich verletzt hat. Übrigens nicht, wie ich vermutet habe, nach Stand heute bis zum Saisonende halbwegs ausfällt, mit einem Muskelbündelriss. Muskelbündelriss war für mich immer klar, das ist jetzt mindestens 3-4 Monate Pause irgendwo und dann wäre ja Schicht im Schach gewesen. Aber das ist eben kein Muskelbündelriss wohl im Oberschenkel, sondern ein mir unbekannter Muskel im Adduktorenbereich. Den gab es zu meiner Zeit auch gar nicht.
Nee, der ist erst neu entdeckt worden.
Der ist neu entdeckt worden und deshalb kann man sich da auch nur dran verletzen. Das ist einfach.
Früher hieß das Leiste. Ich habe das
Leistungszerrung.
Leistungszerrung,
ja, genau. Ja. Nee, also das gab es früher nicht sowas. Also, aber das ist bei diesen hochgezüchteten Athletenkörpern, da gesellen sich auch Kameraden an Muskeln und Sehnen da dazu im Körper, die da eigentlich gar nicht hingehören.
Man wird ja auch medizinischer Experte als Fußballfan, ne? Das von Plantarfaszien bis zu irgendwas, ne?
Ja, das ist erstaunlich. Also, dass man im wirtschaftlichen Bereich dazu lernen muss, das ist klar, aber jetzt auch noch im medizinischen Bereich so doll. Und das gab es auch früher in meinem Studium in der Sportmedizin nicht, solche Sachen. Nee. Trink mal abends einen Grog, wenn kalt ist, dann erkältest du dich auch nicht auf dem Sportplatz. Ja, das war so.
Franz Brandwein rauf und dann geht das schon.
Oder in den Hals. Die Schwester davon. Von Franz Brandwein.
Maria heißt die.
Genau. So, naja, Schluss mit lustig jetzt. Also jetzt ist jedenfalls, wir wissen, wo der Hase im Pfeffer liegt und wo es Verbesserungsbedarf gibt und dann würden sich viele Sachen auch von selber erledigen, wenn man vorne mehr Tore schießt. Es ist ja auch ein Aberwitz, das mit David Zetz mit 5 Toren.
Alleiniger Top-Torschütze wieder.
Also das ist, kannst ja auch keinem erklären oder so. Aber es kann ja alles, es muss ja auch alles besser werden und wird vielleicht auch, vielleicht schon in Karlsruhe, weil es ist natürlich jetzt ein Gegner, der, also erstmal hat Holstein die letzten 5 Spiele samt und sonders gewonnen. Das heißt, Marcel Rapp hat gegen Christian Eichner gewonnen, denn die beiden sind die dienstältesten Trainer.
Mit Abstand.
Mit Abstand in der zweiten Liga. So haben sich die Wege jetzt gerade in der jüngeren Vergangenheit und mit denselben Vereinsfarben doch sehr häufig gekreuzt. Und beim KSC, also wenn hier schon ein bisschen brodelndes Fördewasser ist, dann ist in Karlsruhe derartig viel Feuer und er dachte, dass die Freiwillige Feuerwehr Bagdeheide das nie mehr hinbekommen würde irgendwo.
Das ist wirklich wild da.
Ja, und seit Wochen. Und zufälligerweise, wie man kaum vermuten kann, geht einher mit diesen Unruhen auch ein sportlicher Sinkflug. Das ist ja, häufig ist das ja nicht der Fall. Das ist ja eher selten. Aber in diesem Fall ist es halt mal so, dass so ein Klischee bedient wird. Ne? Wenn es an der Seite knirscht irgendwie, dann funktioniert es auf dem Rasen auch nicht. Wir müssen das gar nicht alles aufzählen, was da alles los gewesen ist. Dafür sind wir auch viel zu wenig drin. Ich befürchte allerdings aus Sicht von Christian Eichner, einen ehemaligen Mitstreiter aus Karlsruher Tagen von unserem Marcel Rapp, dass das für ihn das Endspiel ist. Ich befürchte, dass wenn Holstein, worauf wir natürlich alle hoffen, dort gewinnt, dass dann Schicht im Schacht im Wildpark für Christian Eichner ist. Kann man nicht belegen, ist aber aufgrund der jüngsten Äußerungen nun alles andere als ausgeschlossen. Und ein Sieg aus den letzten 11 Spielen beim KSC und zuletzt 5-mal in Folge verloren, das ist natürlich auch jetzt kein Ruhmesblatt irgendwo, ne?
Nee, das stimmt. Trotzdem sagen böse Zungen ja immer, da kommt Holstein als Aufbaugegner ja gerade recht.
Genau.
Ja, es ist also diese Konstellation auch Rapp-Ex-Club, ne? Die haben zusammengespielt beim KSC. Rapp damals ja Christian Eichner schon des Öfteren verdrängt.
In der
zweiten Mannschaft, wenn Rapp von den Profis runterkam, dann musste Eichner auf die Bank, ne? Ja. Bei den Amateuren.
Und die kalte Heimat von unserem Marcel, ne? 30 Kilometer entfernt, den Namen des Dorfes da bei Pforzheim habe ich schon wieder vergessen, wie das heißt, aber werde ich mir nochmal in Erinnerung rufen.
Eichner kommt aus Sinsheim.
Ja, genau.
Rapp ja in Hoffenheim auch gearbeitet hat. Also alles eine Mischpoke.
So sind ja Parallelen, die gibt es ja gar nicht.
Verstehen sich sehr gut nach eigener Aussage.
Also ich kann an dieser Stelle sagen, ich habe natürlich Marcel Rapp gefragt, wie viele Karten er für Freunde und Verwandte besorgen musste. Er sagt, das hält sich in Grenzen oder hielt sich in Grenzen, in normalen Grenzen. Aber habe ich gefragt, drücken die denn auch alle Holstein die Daumen? Und da hat er gesagt, da sitzen alle meine Leute sitzen mit Holsteinmütze auf der Tribüne. Und wenn ich bei einem sehe, dass er in seinem Profil in den sozialen Netzwerken irgendein KSC-Utensil an sich trägt, Schal, was weiß ich, Anstecknadel oder keine Ahnung, was es sein könnte, dem wird sofort die Karte entzogen, beziehungsweise er kriegt keine von mir. So, wir wissen also, worum es geht.
Hat es sich Marcel Rapp beim Derby in Flensburg noch mal ein bisschen eigenes Feuer aufgesammelt.
Ja. Ich sage ne? Mentalbooster. Ein klarer Mentalbooster, ne? Ja, also wir müssen nicht drum rumgehen. Das ist ein, also da fällt jetzt keine Entscheidung oder so. Aber irgendwie hat dieses Spiel irgendwie so Schlüsselspielcharakter, ja, Knackpunktspiel. Ja. Nochmal verlieren bei Holstein, dann wird
Schicksalsspiel.
Ja, das würde ja, das wäre zu viel.
Es ist jetzt am Ende dann wirklich danach was Zählbares zu berichten gibt. Ne? Aber ja, es ist aber tatsächlich. Man hat das Gefühl, es ist
hier entscheidet sich irgendwas, ne? Obwohl das gar nicht der Fall ist. Ne? Nee. Aber und beim KSC, wie gesagt, da könnte sich eine ganze Menge, die sind 3 Punkte von Holstein entfernt, das ist jetzt bei dem Gedränge im Tabellenkeller jetzt auch keine Welt. Na, Holstein hätte die 3 Punkte gerne mehr auf dem Konto, aber wenn sie jetzt Karlsruhe schlagen, ist Karlsruhe dann mit dem Trend sowas von knallhart in der Melange dabei, im Kampf um den Klassenerhalt. Also da ist eine Menge zu erwarten in dem Spiel. Jetzt nicht unbedingt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Feuerwerk der hohen Fußballkunst wird, obwohl beide Mannschaften eigentlich dazu in der Lage sind.
Und Schalke war auch, also das Schalke-Spiel war auch deutlich besser, als man vorher befürchten konnte.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Na, aber Namen wie Wanicek, irgendwie der ewige Karlsruher da, der Mittelfeldspieler, die stehen natürlich auch für gehobene Fußballkunst, die stehen da schon für. Aber wenn du dann das gesehen hast, wie die da auseinandergebröselt sind, die KSC ja beim 1:5 zuletzt in Nürnberg.
Nürnberg übrigens auch, um da den Bogen zu schlagen, ein gutes Beispiel dafür, wie man sich stabilisieren kann. Ich glaube, Miroslav Klose stand schon Anfang Oktober zur Disposition.
Ja.
Da hat man dran festgehalten mit viel hin und her und öffentlich diskutiert und keine Ahnung. Und die haben sich da auch, wie gesagt, stabilisiert. Ist jetzt nicht.
Aber interessant, ne? Bei Miro Klose, wenn man es da genau verfolgt hat. Erstmal gab es Diskussionen, ob es das richtig ist, mit ihm zu verlängern. Und dann gab es aber von seiner Seite auch leichte Hängepartie, sag ich mal, weil er nämlich klären wollte, dass der Nürnberger Weg der Vergangenheit, der, sag ich mal, in etwa auch dem Kieler Weg entspricht, also heißt Talente und Hochbegabte ranholen, fördern, teuer verkaufen und dann wieder von vorne, den hat er in Frage gestellt. Und auch Holstein, so dann diese Saison in Ruhe und mit dem Klassenerhalt endet, wovon wir ja fest ausgehen, dann muss man sich natürlich dann auch irgendwann überlegen, ne? Also jetzt nur ein Jahr immer noch einen Hochbegabten noch und dann wieder zu verkaufen, weil es dann die meiste Kohle gibt. Ob das der richtige Weg auf Dauer ist, wage ich mal zu bezweifeln. Also diese Saison zeigt, egal wie sie ausgeht, du brauchst Eckpfeiler, verlässliche Säulen, die auch nicht mit einer Verletzungshistorie zu kämpfen haben, die es einfach vermuten lässt, dass das die Saison nicht durchgängig der Fall sein wird. Also von ich sag mal, Johansson, Bernhardsson und Skripski, 3 super wichtige Spieler, wenn sie denn gesund sind. Aber die haben noch nie 34 Spiele gemacht, ne? Also bei Holstein jedenfalls noch nicht.
Nee, ich glaube auch so. Also ja, das ist halt, muss man mit einpreisen.
Ja, genau.
Und das hätte man im Winter einfach auch mit einpreisen müssen.
Genau, das ist es.
Dass das nämlich jederzeit passieren kann und man mit Bernhardsson ja schon einen hatte, der ausgefallen
genau
ist.
Genau, das ist es. Da jetzt kommt Berra, ne, kommt ja jetzt nach seiner Fuß-OP zurück. Möglicherweise gehört er schon in Karlsruhe zum Kader, war jetzt noch leicht kränklich am Wochenanfang, sonst wäre es wohl ziemlich sicher der Fall gewesen. Viel, viel schneller als erwartet. Ja. Das drohte erst eigentlich Mitte, Ende März, das Comeback. Und wie gesagt, bei Steven Skripski habe ich vorhin ja schon erzählt, da könnte es auch, dauert bestimmt noch ein paar Wochen, aber er könnte in der Crunch-Time der Saison, kann er vielleicht dann nochmal wieder die Stiefel schnüren und zum Wohle von Holstein auflaufen.
Ja, es sind Strohhalme, ne? An die man sich dann irgendwie klammert, aber was man ja auch gerne tun soll, ich gebe dir noch einen mit an die Hand, und zwar das Restprogramm. Das ist jetzt, es ist noch, du hast es gesagt, 12 Spiele, es ist jetzt nicht, wie man das kennt, die letzten 4 Spiele und wir gucken uns das mal an. Aber machen vor allen Dingen die Amerikaner sehr gerne, auch zu gucken, Strength of Schedule, ne? Also wie schwer ist der Spielplan, je nach Entwicklung der anderen Teams und so weiter. Wenn man das für Holstein mal macht, wir haben jetzt ja mit Hannover, Schalke, Paderborn schon 3 der Top 5 abgespielt sozusagen und guckt sich dann das Restprogramm an und sieht da, dass Holstein von allen Teams der unteren Tabellenhälfte das vermeintlich leichteste Restprogramm hat, laut Tabellenplatz des jeweiligen Gegners. Nämlich Durchschnittstabellenplatz 9,92, also fast 10. Platz sozusagen. Zum Vergleich bei Fürth ist es 7,1, Magdeburg 7,7, Bielefeld 7,4, KSC 8,8. Also da ist Holstein vielleicht ein bisschen begünstigt und muss natürlich diese Chance jetzt nutzen, dass man da das hat und natürlich ist es alles am Ende Makulatur oder Manufaktur, wie Hannes Krankel sagte. Und trotzdem, das ist einfach was, an das kann man sich vielleicht klammern. Man hat gegen Schalke, gegen ein Top-Team jetzt eine gute Leistung gezeigt. Genau. Und jetzt
eine gute, wollen wir auch nicht zu hoch ins Regal greifen. Ne?
Ich denke an die zweite Halbzeit, die erste Halbzeit habe ich schon wieder aus dem Gedächtnis verbannt. Ich denke an die zweite Halbzeit. Ja, nee, stimmt, gut war es nicht.
Und da muss ich natürlich nochmal sagen, zu der Tradition da im US-Sport, ne? Da wird ja tatsächlich statistisch alles seziert bis ins kleinste Detail. Ne? Aber hast du das Neueste gehört? Und das hat jetzt nichts mit dem Orangenmann zu tun aus Florida. Die Statistik in den USA weigert sich, die zweite Liga zu analysieren.
Weil es nicht möglich ist.
Geht nicht mehr. Es geht nicht mehr, die haben die weiße Fahne gehisst.
Ja.
Nix da, German Second League, no way. Not with us.
Ja.
Wie der Lateiner sagt.
Ja. Das habe ich auch schon mal gelesen in einer alten Inschrift. dann mache ich das halt. Das ist kein Problem, machen wir einfach. Was es am Ende hilft, weiß ich nicht, aber es ist ja...
Wir Europäer sollen uns ja auch stärken.
Ja, wir müssen uns emanzipieren von US-amerikanischen Statistikportalen.
So von Zahlen-Pipelines haben, nicht mit uns.
Nee, genau. Machen wir nicht. Nein. Also, es geht.
Und wieder Schleswig-Holstein, ne? Ja. Die Vorreiter sind in dem Punkt, ne? Naja. Na, ich will nichts dazu sagen, aber.
Es gilt jetzt natürlich aber vor allem, das alles mit Leben zu füllen, ne?
Genau.
Und das ist, glaube ich, in allen Dingen das richtige Stichwort, denn das ist auch das, was einem beim Schalke-Spiel ja positiv auch aufgefallen ist, dass da wieder Leben in der Mannschaft war, ne? Nach diesen beiden Auftritten da Fürth und Hannover, das war ja, also erste Halbzeit Hannover war ja wirklich weniger als gar nichts, findet man eigentlich gar keine Worte für. Ich muss noch ein neues erfinden. Und das war jetzt wirklich in der Hinsicht ein Fortschritt. Ne? Und das ist alles das, was du rausziehen musst. Terkelsen, sein Solo, das erfolgreich war, zum Elfmeter geführt hat, da muss er selbst für sich das rausziehen. Ne? Dann müssen wir Kapralik und Harris noch dazu kriegen, dass die vom Tor die Birne ausknipsen und die Dinger einfach reinmachen. Keine Ahnung.
Das ist, glaube ich, die schwerste Aufgabe. Besser wäre, hinten zu Null zu spielen, wenn das möglich ist. Das kann man vielleicht leichter realisieren. Vorne muss im Moment... regiert für mich im Moment das Prinzip Zufall, glückliche Fügung. Hoffentlich strafen sie mich alle Lügen.
Ja.
Wirklich.
Ja. Kann man so sagen, ja. Ist so. Und dann hoffen, und das hoffe ich, dass diese oft zitierten, unsäglichen, sogenannten Mechanismen des Profifußballs, den sich ja alle immer wieder unterwerfen, auch dann nicht zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden.
Genau.
Und da irgendein Quatsch gemacht wird, der dir am Ende gar nicht weiterhilft.
Ja, das ist dieses Geschäft basiert natürlich ganz viel auf Gefühl, Fußball, und das ist ja auch in Ordnung, Zuschauer und Fans und auch Reporter und so weiter. Aber nochmal, kommen wir dann wieder um den roten Faden dann wieder aufzunehmen, irgendwo vom Eingang des Gespräches heute. Es ist kein guter Berater, wenn man sich zu sehr von Gefühlen treiben lässt. Wäre schon schlau, wenn man irgendwie ich sag mal so, das ist ja wie in politischen Diskussionen in den sozialen Medien. Ne? Also meistens sind es ja die Portale, die einen dann auch nur bestätigen in dem, was man sowieso selber so empfindet irgendwo. Das ist jetzt gar kein Vorwurf an die entsprechenden Menschen oder so. Aber es macht schon Sinn, auch mal irgendwie ein bisschen über den Tellerrand wegzugucken, ein bisschen quer zu gucken und so weiter und so weiter. Und immer natürlich bis zu einem gewissen Grade. In der Politik ist das die Demokratie logischerweise, ohne dass wir jetzt zu weit abschweifen. Und die Demokratie im Fußballsport oder im Profifußball sind halt Ergebnisse.
Die Tabelle.
Und die Tabelle.
Der große Gleichmacher, die Tabelle. So oder eben nicht. Vor der große Ungleichmacher.
Vor der Tabelle sind wir alle gleich.
Ja, ja, so sieht's aus. Jetzt wird es aber schon wieder aphoristisch hier.
Ich glaube, macht nichts. Ne?
Aber ja, am Ende zählt das. Ja. Das ist so, das ist ganz klar so. Trotzdem möchte ich da Vorsicht erbitten. Wir gucken uns das an.
So sieht's aus.
Am Sonnabend, 13 Uhr im Wildpark beim Karlsruher SC.
Neues Stadion.
Genau, kann man sich auch nochmal angucken. Mhm. Es war auch im laufenden Betrieb umgebaut worden und so. Genau. Kann man nochmal einen Blick werfen in Sachen neues Holsteinstadion. Wir sind natürlich mit dabei, Live-Ticker wie immer, Spielbericht, Nachspielzeit-Kommentar, Statistik, Noten, alle Infos zum Spiel vorher, währenddessen und hinterher, Newsletter, Freitagmorgen, WhatsApp-Kanal, immer informiert. Wie ihr da hinkommt, findet ihr hier in den Shownotes. Und natürlich nächste Woche wir wieder. Ich entschuldige mich in aller Form für meinen Zustand. Nicht geistiger Natur, sondern körperlicher.
Das habe ich mich gerade gewundert.
Für den geistiger, da sollen Leute so beurteilen, da entschuldige ich mich aber nicht für. Egal, wie man den bewerten mag.
Da kann er in beiden Fällen nichts für.
Nee, so, das ist richtig. Ich entschuldige mich für die Husterei. Ich bin froh, dass ich es hier durchgestanden habe, mich durchgebissen habe und erwarte das Gleiche jetzt von den Störchen.
Genau.
Sich durchbeißen. Nicht mit Grippalm-Infekt Fußball spielen. Da droht eine Herzmuskelentzündung. Das meine ich nicht. Mhm. Podcast machen ist was anderes. Ja. Aber sich durchzubeißen und dann auf die Hürde zu schießen. Bitte, bitte schießen. Mehr als 10 Torschüsse möchte ich sehen.
Ja, das wäre cool.
Karlsruhe SC. Opa, vielen Dank.
Sehr gern.
Und dann schauen wir uns das an, wie es ist. Und nächste Woche sprechen wir dann drüber zwischen Karlsruhe und dem nächsten interessanten Gegner, der dann nach Kiel kommt, die SV Elversberg.
Genau, die nächste Zwischenstation auf dem 60-Punkte-Marsch.
In diesem Sinne, Ende der Märchenstunde.
Ciao, ciao.
Tschüss.